Herzlich willkommen zu meinem Vortrag Plotten mit Perl. Mit Plots meine ich natürlich Streudiagramme oder Gitterdiagramme, welche mit Polarkoordinaten oder auch Kreisdiagramme, Säulendiagramme, Kastendiagramme und vieles mehr. Dieser Vortrag wird alles behandeln, was zu Plots dazugehört. Die Vorbereitung, also auch Mathe, aber auch die Datenformate, Designüberlegungen und die eigentliche Programmierung der Plotterzeugung, wobei wir uns PurePerl-Programme, die PL-Plot-Bibliothek, GNU-Plot, GG-Plot und auch Plotly ansehen werden. Eine Frage, die man sich unabhängig von all diesen Themen stellen sollte, ist PDL oder nicht PDL? Denn das hat Konsequenzen, auf welches Datenformat man verwendet, wie man die Mathe löst und auch mit welcher Plotbibliothek und mit welchem Syntax man arbeitet. Ich werde dieses Thema deswegen nicht explizit in einem eigenen Abschnitt behandeln, sondern immer mal wieder hier und da einstreuen. Auch war dieser Vortrag ursprünglich als zwei Vorträge angekündigt und geplant. Doch leider sieht es zurzeit mit Raku und Plotten nicht ganz so gut aus wie unter Perl 5. Und die Bibliotheken, die es dort gibt, sind die Bindings zu den gleichen, die ich auch hier vorstellen werde. Und auch was die statistische Mathematik angeht, gibt es dort nur einen Bruchteil. Auch wenn dort im Kern eine oder andere Methode existiert, die wir in Perl gerne hätten. Trotzdem werde ich das Thema Raku an gegebenen Stellen immer mal wieder einstreuen. Ich hoffe, euch auch am Freitag zu meinem zweiten Vortrag begrüßen zu können, wenn es um mein eigenes Plot-Modul geht. Teil 1. Die Daten und deren Vorbereitung. Wenn wir von Daten reden, dann meinen wir noch etwas mehr als nur eine bloße Kolonne von Zahlen oder Fakten. Wir müssen in Kontext gestellt werden und müssen auch gewisse Qualitätskriterien erfüllen. Man sollte sich klar machen, wer die Daten erhoben hat, warum und was sie überhaupt aussagen können und welche Datensätze auch miteinander vergleichbar sind. Dieser Prozess läuft eigentlich nicht nur in mehreren Phasen, sondern so ähnlich wie in der Softwareentwicklung hat man einen gewissen Kreislauf, in dem die Phasen immer wiederholt werden, was hier aber hier in meinem Vortrag nicht zur Geltung kommt. Aber in der Praxis ist es eigentlich normal, dass man erst, wenn man die Plots vor Augen hat, einem gewisse Dinge klar werden und man dann wieder zurück zu den Daten geht, diese anders gruppiert und dann wieder neue Plots erstellt und so weiter. Wenn man nicht bereits einen aufgearbeiteten Datensatz bekommt, sondern sogenannte Rohdaten, muss man erstmal selber ein paar wesentliche Schritte unternehmen. Der allererste Schritt ist erstmal aufzuschreiben, was man weiß. Denn sämtliche Wissen über die bisher genannten Parameter könnte später wichtig sein, wenn man bestimmte Label ändern will, um vielleicht andere Informationen bei der Achsenbeschriftung hervorzuheben. Der nächste Schritt ist, wenn man etwa mehrere Dateien hat, sie in ein einheitliches Format zu bringen. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass verschiedene Messreihen zu Spalten in einer Tabelle werden. Teil dieser Arbeit ist auch die Konvertierung in ein passendes Datenformat. Eines der üblichsten Datenformaten in der heutigen Datenwissenschaften sind TSV-Dateien. Also das sind eigentlich CSV-Dateien, dessen Trennungszeichen Tabs sind. Oder sogenannte DAT-Dateien, wo das Trennungszeichen Leerzeichen sind. Aber auch YAML und CSV bieten sich an, wenn man mal schnell mit dem Texteditor in die Daten reinschauen will. Muss man die Daten aus Platzgründen komprimieren, so greift man zu FastDraw, HDF, Serial oder SQL, also Datenbanken. Hat man strukturierte Daten, also Baumstrukturen oder auch komplexe Datentypen, so bietet sich Serial, JSON, YAML an oder auch HDF und FastDraw können das auch. An der Stelle sei jedoch noch angemerkt, dass HDF ein Industriestandard ist, der schon seit vielen Jahren besteht und sehr mächtig ist. Für HDF4 ist eigentlich nur der PDL-Treiber das einzige brauchbare Modul. Aber für HDF5 gibt es nur ein gesondertes Modul. Und FastShow ist PDLs eigenes Format. Wichtig ist bei all dem auch, den Spalten und auch manchen Inhalten gute, sprechende Namen zu geben, wie man es beim Programmieren tut. Denn diese Namen tauchen im Programm auch auf und würden sonst unnötig irritieren. Die meisten Daten, die zu Plots verarbeitet werden, haben aber die Tabellenform. Und es ist eigentlich meistens eine gute Idee, sich an diese kurz dritte Normalform zu halten. Das heißt, jede Art der Beobachtung kommt in eine eigene Tabelle. Jede Zeile ist an eine ID oder an eine Beobachtung gebunden und jede Spalte eine Art der Beobachtung. Bei zum Beispiel Wetterdaten bildet jede Zeile eine Wetterstation und jede Spalte die Temperatur in einem Monat. Und in einer getrennten Tabelle hätte man zum Beispiel die Koordinaten dieser Wetterstation. Was ich eben beschrieb, kann man auch nachlesen in dem Paper Tidy Data von Hadley Wickham. In einem Kapitel dort geht er sogar noch weiter und spricht von generalisierten Tabellen, die eigentlich nur drei Spalten haben: ID, Property und Value. Das Überführen in diese Form nennt man auch Melting, Schmelzen, weil es sozusagen mehrere Spalten zu zwei zusammenschmilzt. Für unser Beispiel von vorhin würde das zum Beispiel bedeuten, dass unter ID haben wir weiterhin unsere Wetterstation, unter Property den jeweiligen Monat und unter Value halt die Temperatur, die diese Wetterstation an diesem Monat gemessen hat. Es gibt Datenanalysten, die dieses Format bevorzugen, da sie sich darin schneller zurechtfinden. Aber ich finde, für uns Programmierer ist das ein wenig zu viel des Guten. Geschmolzene Tabellen haben zumindest den Vorteil, gerade bei nicht existierenden Werten eindeutig zu sein, weil die Zeilen für nicht existierende Werte einfach nicht existieren und in der Tabelle dann nicht an der Stelle irgendein undef ist oder ein Wert, der gerade in Perl missgedeutet werden kann. Ich glaube aber, es reicht, wenn man konsistente Regeln hat, diese befolgt und auch dokumentiert. Haben nun unsere Daten eine gute äußere Form, ist es Zeit, auf die Inhalte zu schauen. Gibt es fehlende Daten? Oder enthalten die Daten Werte, die unmöglich gemessen werden sein könnten und nur Fehler sind? Dies muss man dann halt per Hand, also per Skript bereinigen, was oft mehr Aufwand verlangt, als man vorher denkt, was man auch in wissenschaftlichen Papieren nachlesen kann. An dieser Stelle sollte man auch prüfen, dass bestimmte Messreihen, die man miteinander vergleichen will, auch die gleichen Wertebereiche haben. Man prüft, ob die Inhalte auch die angegebenen Datentypen besitzen, die Anzahl der Dimensionen stimmen und man kann schon anfangen, die Megabytes zu messen, also wie groß die Datenmengen sind. Einen wirklich brauchbaren Datensatz kann man nur mit viel Sorgfalt und Liebe fürs Detail erstellen, wie bei einer Software-Distribution auch. Der vorletzte Schritt darin besteht, ein paar statistische Daten zu messen, um ein Gefühl für die Qualität der Daten zu bekommen. Wie sind die Daten verteilt? Wo liegen die Mittelwerte, die Mediane? Und wie sind die einzelnen Datensätze zueinander korreliert? Um das zu ermitteln, hat der Perl-Programmierer im Wesentlichen drei Möglichkeiten. Einmal das Modul Statistic Basics, dann das Modul AppST, was eigentlich ein Kommandozeilenwerkzeug ist, das für den interaktiven Gebrauch konzipiert wurde. Da die Perl Data Language, also PDL, ihre eigene Shell hat und auch einen interaktiven Gebrauch erlaubt, kann man mit Hilfe von PDL statt Basic beides tun, programmieren oder interaktiv spielen. Die damit berechneten Daten hinterlässt man auch wieder in den Metadaten, um sie nicht immer wieder neu berechnen zu müssen. Nachdem wir so ein Gefühl dafür bekommen haben, was wir eigentlich besitzen, ist es Zeit, darüber nachzudenken, was wir eigentlich zeigen wollen und vor allen Dingen, wem wir das zeigen wollen und was sein Wissen ist oder seine Bedürfnisse. Sind diese Leute an nur bestimmten Teilbereichen der Daten interessiert oder eher an dem Gesamtbild, an Ausreißern, repräsentativen Datenpunkten? Oder lohnt es sich für sie, den Datensatz in bestimmte Teile, Cluster aufzuteilen, die für diese Benutzer besonders sinnvoll sind? Dann lohnt es sich meist, noch einmal eine statistische Analyse nur für die Daten, die wirklich von Interesse sind, zu erheben. Das kann auch dabei helfen, um zu überprüfen, wo überhaupt Informationen enthalten sind, weil hier zum Beispiel in unserem Beispiel die Spalte Z enthält keinerlei Information, weil sie immer den gleichen Wert enthält, was wir ganz leicht herausfinden, wenn wir die Streuung berechnet haben. Diese Varianzen der einzelnen Messreihen lassen sich ganz einfach berechnen. Hier am Beispiel mit dem Modul Statistics Basic ist die Programmierung denkbar einfach. Aber manchmal ist der Fall etwas schwieriger. Wie zum Beispiel hier enthält X und Y die gleiche Information. Das bedeutet, je größer X, also weiter rechts an der Achse, desto größer ist auch Y, also weiter oben ist auch der Punkt. Deswegen liegen sie so ungefähr an dieser Diagonale. Deswegen würde es sich nicht lohnen, extra einen Plot anzufertigen, wo beide Informationen enthalten sind. Weil ich versuche ja, eine so höchstmögliche Informationsdichte mit den Plots zu erreichen. Eine gängige mathematische Methode, um das herauszufinden, ist die Principal Component Analysis, kurz PCA. Und glücklicherweise haben wir im CPAN auch das passende Modul, Statistics PCA, das man wie folgt benutzen kann. In unserem Beispiel würde das letzte Aufruf zum Beispiel den Array 1, 1 enthalten, weil ja entlang des Vektors 1, 1 unsere Korrelation bestand. Und sie liefert auch die Stärke zurück, wie stark die Korrelation ist. In unserem einfachen Beispiel haben wir lediglich zwei Dimensionen auf eine reduziert. Aber hat man einen größeren Datensatz und zum Beispiel 20 Dimensionen, so ist es schon eine große Hilfe, wenn man die 4-5 größten Korrelationen einfach streichen kann und damit nur die wesentlichen Plots erzeugen muss. Manchmal kann die Varianz jedoch nicht nur zu gering sein, sondern auch zu hoch, wie im folgenden Beispiel. Hier im rechten Plot sehen wir an der blauen Linie, was unser eigentlicher Plot gewesen wäre. Wir möchten aber, so wie diese rote Linie andeutet, eine schöne geschwungene Kurve, um die gröberen Trends zu erkennen. Dafür verwenden wir eine Kernel Density Estimation, also einen Kernel-Dichteschätzer. Ein anderes Anwendungsgebiet wäre zum Beispiel, wenn wir zu wenig Daten haben, wie hier im linken Beispiel, wo wir nur ein paar Balken haben. Wir möchten aber dafür auch wieder eine schöne geschwungene Kurve aus den vorhandenen Daten erzeugen. Auch eine KDE ist denkbar einfach programmiert. Wir benutzen das Modul Statistics Kernel Estimation und erzeugen uns ein neues Objekt. Natürlich mit New Gauss, denn ich möchte gerne den Gauss-Kernel verwenden. Ein Box-Kernel wäre kontraproduktiv. Und selbst ein Epanashnikov-Kernel hat leider nicht die Form, die mir am besten gefällt. Da der Gauss-Kernel die Punkte stärker berücksichtigt, die nahe sind. Was der Epanashnikov-Kernel in einem geringeren Maße macht. Mit der Methode addData füttern wir unsere Datenpunkte einzeln an den Kernelschätzer. Ansonsten müssen wir noch die Breite W angeben und können dann mit Hilfe der Funktion PDF jeden einzelnen Y-Wert abfragen, den wir brauchen, um die Funktion zu zeichnen. Je kleiner W, desto dichter schmiegt sich die Kurve an die einzelnen Punkte an. Was aber tun, wenn man zwar eine geglättete Kurve zeichnen will, aber immer noch andeuten will, wie weit die eigentlichen Datenpunkte von dieser entfernt lagen? Um auch diesen Gürtel zu glätten und leicht ansehnlich zu machen, kann man einfach wieder eine KDE anwenden. Und zwar nimmt man dazu die Differenzen zwischen den eigentlichen Datenpunkten und denen der geglätteten Kurve. Somit erhält man Datenpunkte, mit denen man wieder die KDE füttert und somit einen geglätteten Abstand kriegt. Diesen addiert man und subtrahiert man von der geglätteten Kurve und bekommt den schön geglätteten Gürtel. Wenn man wenige Datenpunkte hat, kann man auch eine Spline berechnen. Dieses ist auch eine geglättete Kurve, sie geht aber exakt durch die Datenpunkte. Sie wird in etwa genauso wie die KDE mit dem Modul Math Spline berechnet. Auch wieder jeden Punkt der Ergebniskurve einzeln berechnen. Hier nochmal zum Vergleich. Die rote Kurve wäre ungefähr das Ergebnis der KDE und die grüne Kurve von der Spline. Wie die Legende verrät, könnte man statt der KDE auch Bézier-Kurven benutzen. Dafür gibt es auch das passende Modul im CPAN, aber das verlangt etwas mehr Mathematik. Was in der Natur der Bézier-Kurven liegt. Eine Sache, die man sich während der Vorbereitung auch noch überlegen sollte, ist, welches Koordinatensystem verwende ich, um meinen Plot darzustellen. Manchmal machen sogar Polarkoordinaten Sinn, zum Beispiel um Windrichtungen einzuzeichnen. Und manchmal ist eine logarithmische Skalierung sehr nützlich. Im Wesentlichen vergrößert die logarithmische Skalierung den Bereich, wo die Zahlen klein sind, und schrumpft den Bereich, wo die Zahlen groß sind. Gäbe es zum Beispiel in diesem Plot keine logarithmische Skalierung, so würde man die Streifen am unteren Rand gar nicht erkennen. Sie wären zusammengepappt und man könnte überhaupt nicht erkennen, dass es hier zu einer Diskretisierung gekommen ist. Was man an diesem Plot auch erkennen kann, dass trotz logarithmischer Skalierung die Gitterlinien gleich weit voneinander entfernt sind, da sie ja nur die Zehnerpotenzen betreffen. Das gibt uns einen Hinweis, dass wir eine logarithmische Skalierung sehr einfach selber erzeugen können, selbst wenn die Plot-Bibliothek das an sich nicht hergibt. Alles, was man dafür eigentlich wissen muss, ist, dass der Logarithmus nur für Zahlen größer gleich 1 definiert ist. Die Beschriftung der Achsen erfolgt, wie angedeutet, mit den Zehnerpotenzen, die im Zahlenbereich vorkommen. Gefüttert wird der Plot aber nicht mit den eigentlichen Zahlen, sondern mit dem Logarithmus der Zahl plus 1. Die großen Plot-Bibliotheken kennen aber alle logarithmische Skalierung. So ein Manöver empfiehlt sich nur, wenn man irgendwie eine kleine Bibliothek nutzt. Entweder weil man keine große installiert bekommt oder aus anderen Gründen. Zweiter Teil. Die grafische Gestaltung von Plots. Hier geht es darum, die Informationen, die die Plots enthalten, zu unterstreichen und so intuitiv wie möglich zu transportieren. Das wichtigste und eindrucksvollste Stilmittel sind die Farben. Und ja, wir kommen nicht ganz ohne Farbtheorie aus. Der einfachste Weg ist jedoch, sich einfach ein paar Farben zu wählen, die einem gefallen, und diese einfach zu verwenden. Dafür gibt es genügend Seiten oder Werkzeuge auf verschiedenen Webseiten. Das Problem mit denen ist, dass sie jedoch für Webdesigner gestaltet sind und für das Bedürfnis, gut lesbare Kontraste zu erzeugen. Aber bei der Datenvisualisierung geht es vor allen Dingen darum, Datensätze als mehr oder weniger gleichberechtigt darzustellen. Es sei denn, möchte auf inhaltliche Besonderheiten hinweisen. Paletten für die besonderen Bedürfnisse von Datenvisualisten findet ihr auf colorbrewer2.org. Schöne Farbverläufe, die für die richtigen Kontraste sorgen, findet ihr am nächsten Link. Und auch im ZIPA-Modul Color Library findet ihr eine große Anzahl von Farben aus einem Dutzend von Standards. Die wesentlichen Regeln sind eigentlich sehr einfach. Beschriftung, Rahmen und Rahmeneinteilung sind in einer möglichst neutralen Farbe, wie etwa schwarz. Neuere Trends gehen dazu über, für den Rahmen überhaupt keine Farbe mehr zu haben, sondern eher eine Kante zu verwenden zwischen zwei verschiedenen Farbflächen. Die Daten selber sind in einer Farbe gewählt, die weder zu hell noch zu dunkel, weder zu kräftig noch zu grau ist. Hervorgehobene Datenpunkte färbt man am besten mit Rot, Gelb oder einer anderen Farbe mit einer hohen Sättigung. Einfach erklärt, Sättigung ist das Gegenteil von Grau. Wohingegen man für Hintergrundgitter oder Beschriftung, die weniger wichtig ist, Farben wie etwa Grau bevorzugt. Auch für den Bereich, was wir schon gesehen haben, verwendet man Farben mit einer hohen Helligkeit, da sich auch Informationen beinhaltet, die man im Hintergrund haben möchte. Vorsicht mit farbiger Schrift. In den meisten Fällen ist das keine besonders gute Idee. Es gibt allerdings Ausnahmen, wie ich noch zeigen werde. Da die Begriffe gerade gefallen sind, erkläre ich noch schnell das HSL-Modell. Wir alle kennen das RGB-Modell von der Farben. Das ist hardwarenah, weil unsere Augen besitzen rote, grüne und blaue Rezeptoren und auch die Monitore funktionieren meist auf diesem Prinzip. Das HSL-Modell basiert eher darauf, wie unser Gehirn funktioniert. Wir nehmen Farben wahr, wir nehmen eine Sättigung wahr, dies ist der Übergang zwischen der Farbe und Grau, und eine Helligkeit, die von Schwarz zur Farbe bis ins Weiß übergeht. Es gibt auch noch den HSV, der so ähnlich ist, aber nicht erlaubt, Farben vom Bunten bis ins Weiße übergehen zu lassen, auf einfache Art und Weise. Neben RGB oder auch HSL gibt es meist auch noch einen Alpha-Kanal. Das steht für Transparenz und erlaubt es darzustellen, wenn sich zwei Farbflächen überlagern. Dazu nimmt man am besten einen Alpha-Wert zwischen 0,7 oder 0,8, wählt die Farben nicht zu dunkel, weil helle Farben gemischt mit dem meist hellen Hintergrund werden eh noch einmal heller. Und man beachte, dass sich die Farben dadurch, wenn sie sich überlagern, mischen und man diese gemischte Farbe nicht noch einmal zusätzlich in der Palette verwenden sollte, um Verwechslungen zu vermeiden. Zur Angabe des Alpha-Wertes haben die Plot-Bibliotheken leider oftmals ihren eigenen Syntax. Aber zurück zum HSL. Hier sieht man schön, dass es tatsächlich ein Raum ist. Auf dem Boden schwarz, auf der Decke weiß. Die Mittelsäule ist der Übergang schwarz, grau, weiß und der äußere Mantel des Zylinders sind die Farben mit der stärksten Sättigung. Und vom Zentrum zum Rand sieht man dann die Übergänge vom Grau bis zur stärksten Sättigung. Die großen Plot-Bibliotheken haben auch ihre eigenen Umrechnungsfunktionen vom RGB zu HSV oder HSL. Und zurück. Und auch wenn solche Funktionen praktisch sind, sind sie nicht überall vorhanden. Also schauen wir uns am besten dazu die Perl-Werkzeuge dazu an. Zum Glück hat Paul Evans neben seiner Rock'n'Roll-Karriere auch noch das Modul Convert Color geschrieben. In dem kleinen Beispiel sieht man auf denkbar einfachste Art und Weise, wie sich eine Farbe von HSL zu RGB konvertieren lässt. Hier der gleiche Syntax, nur ein wenig ausführlicher. Diesen gilt es abzuändern, wenn man ein anderes Ausgabeformat benötigt. Convert Color kann auch helfen, den Abstand zwischen zwei Farben im vorhin gezeigten Farbraum zu berechnen. Das geht natürlich nicht auf die verschiedenen Farbblindheiten ein, die es gibt, kann aber schon einen wertvollen Hinweis darauf geben, ob der Kontrast zwischen zwei Farben groß genug ist, damit er einfach erkennbar ist. Wie angedeutet, kann man selber Farben aus dem HSL-Raum erstellen, um den Informationsgehalt der Farben zu steuern. Aber bevor man zu experimentell wird, sollte man sich fragen, ob man überhaupt Farben überhaupt einsetzen sollte oder ob eine einzige reicht. Will man auf qualitative Unterschiede hinweisen, so ändert man den Farbwert, den Hue. Geht es mehr um quantitative Dinge oder zeitliche, so variiert man eher die Helligkeit oder die Sättigung. Zum Beispiel kann ein Verblassen der Farbe andeuten, dass es sich um Messungen aus der längeren Vergangenheit handelt. Entlang von mehr oder weniger geraden Linien im HSL-Farbraum bekommt man auch effektvolle, aber nicht überladene Farbverläufe. Wie diese Musterfarbverläufe zeigen, müssen diese nicht linear sein, sondern sind eher symbolischen Charakter. Und sie heben oft bestimmte Umbruchstellen vor, wie zum Beispiel von dem positiven in den negativen Bereich oder von dem harmlosen in den giftigen. In dem rechten Plot sieht man sehr schön einen effektvoll verwendeten Farbverlauf von blau, kalt bis zu rot am wärmsten, der sofort intuitiv verständlich ist. Dadurch erkennt man sofort, welches die Sommermonate sind und welche die Wintermonate. Und man kann sie leichter unterscheiden als in der linken Grafik, wo die wertvolle Ressource Farbe eigentlich fast sinnlos verschwendet wird. Da man die Monate auch gut anhand ihrer Position gut unterscheiden kann. Links dienen die Farben eigentlich nur der besseren Orientierung in dem 3D-Balkendiagramm. Aber rechts, wo wir überhaupt keine 3D-Grafik haben, ist nur die Farbe die dritte Dimension. Und das Diagramm enthält sogar mehr Informationen, weil aufgrund der fehlenden Striche für die ganzen Säulendiagramme die Auflösung erhöht werden konnte und man nun sogar die Jahre, nicht nur die Dekaden sieht. Auch in diesem Vergleich der zwei Plots sieht man ein ähnliches Bild. Die schroffen Berge und Täler der 3D-Grafik erlauben nicht einmal alles zu sehen. Und die krassen Farben überzeichnen eher das Höhenprofil, da hätten sanfte Grautöne gereicht. Das Scatterplot rechts besitzt nicht nur die Farbe als dritte Dimension, sondern zeichnet auch gleichzeitig noch zwei verschiedene und gut voneinander unterscheidbare Cluster. In beiden dient die Helligkeit sozusagen als Zeitachse und die Farbe, einmal blau und einmal rot, hebt die unterschiedlichen Qualitäten der beiden Cluster hervor. Die Akzentuierung von sichtbaren, aber nicht einfach unterscheidbaren Clustern mit Hilfe von Farbe macht hingegen Sinn. Auch hier unterstreicht die Farbe nur, was ohnehin schon sichtbar ist. Aber das hilft. Es lenkt die Aufmerksamkeit schnell dorthin, wo das Interesse des Lesers ist, und er kann dort die Details nachlesen.
Hier mit diesem aktuellen Wechselkursdiagramm Dollar-Rubel ist die angekündigte Ausnahme, wann farbiger Text Sinn macht. Denn das Interessanteste an dem ganzen Diagramm ist natürlich der Endkurs, der farblich in einer nicht zu krassen Farbe hervorgehoben ist. Man beachte auch, dass das leichte Blau nach oben hin dunkler wird, was andeutet, dass ein zu großer Wechselkurs wohl nicht so günstig ist. Auch bemerkenswert, dass links und rechts nicht die gleiche Skalierung ist, sondern rechts eine relative zum Eingangskurs. Dies bietet weitere interessante Informationen und dennoch überfrachtet es das Diagramm nicht. An diesem Diagramm ist so ziemlich alles falsch, was man falsch machen kann. Ohne besonderen Grund wird der drittgrößte Wert hervorgehoben. Auch stehen die sichtbaren farblichen Flächen in keinem Verhältnis zu den tatsächlichen Proportionen der darzustellenden Prozentangaben. Auch dass die größte und kleinste Angaben zusammen die höchsten sind, macht keinen ersichtlichen Sinn. Die gleichen Informationen als Balkendiagramm und ohne Farbveränderung gibt einen wesentlich schnelleren und besseren Überblick sowie ein Gefühl für die wahren Flächen, weil man intuitiv eher Längenvergleich und nicht Flächen und Kreis- oder Kreisanteilflächen sowieso schwerer abzuschätzen sind. Selbst das Ablesen der Beschriftung ist im Kreisdiagramm unnötig schwierig gegenüber dem Balkendiagramm. So ein Balken kann noch dekoriert werden mit einem Querbalken für den Fehlerwert oder aktuellen Wert und einer leichten Schattierung für eine Skalierung und er wirkt immer noch nicht überladen. Verteilungen in einen Balken lassen sich auch sehr gut vergleichen, wenn die Farben kontrastfreudig genug sind. Auch sind Längen einfacher zu vergleichen als Winkel. Und das Zentrum eines Kreisdiagrammes, wo alle Farben zusammenkommen, fordert sowieso den größten Stress für ein Auge. Schon aus diesem Grund sind Kreisdiagramme wesentlich besser. Durch die konzentrischen Ringe hat diese Grafik eine wesentlich höhere Informationsdichte und die Farben unterstreichen die wesentliche Aufteilung. Zu beachten ist auch, dass scheinbar wahllos mit der Helligkeit gespielt wurde, um erkennbare Kanten zwischen den Teilsegmenten zu erzeugen und dass dies nicht wirklich stört, sondern sogar noch einen künstlerischen Eindruck hinterlässt. All dies und mehr lässt sich in dem Papier von Stephen Few, Practical Rules for Using Colors in Charts, nachlesen. Aber neben Farben gibt es noch viele andere Gestaltungsmöglichkeiten, wie Formen von Mustern und Linien, Entfernungen enthalten Informationen, was wen umfasst, zwischen was eine Verbindungslinie gezogen wird oder auch was überdeckt. All diese Stilmittel sollen sorgfältig abgewägt werden. Nach zwei Prinzipien. Das eine ist, was will man mehr in den Vordergrund rücken und welche Relationen sind weniger wichtig. Mittlerweile gibt es recht gesicherte Erkenntnisse, welche dieser Eigenschaften welche übertönen können. Wenig überraschend und eigentlich aus dem bisher gezeigten ableitbar, knallende Farben fordern am stärksten Aufmerksamkeit, danach Größe und erst danach Helligkeit und andere Eigenschaften. Das zweite Auswahlkriterium ist der Datentyp. Damit meine ich, enthält die Variable eine Quantität, hat sie nur ordnende, also was kommt nach was, Qualität, oder ist sie qualitativ in dem Sinne, etwas ist von etwas anderem einfach nur verschieden. Ich kann aber nicht mehr sagen. Quantitäten lassen sich durch Position, Länge, Fläche, Dicke, Breite, also alles Geometrische ausdrücken, aber auch durch die Farbeigenschaften Helligkeit und Saturation, also Sättigung. Ordnung drücke ich natürlicherweise durch Ordnung an der Achse an oder was im Vordergrund oder Hintergrund ist oder auch durch verschiedene Größe der Schrift, die daneben steht. Eine Qualität drücke ich, wie schon angesprochen, durch den Farbwert, durch den Hue-Wert aus, durch den Form eines Datenpunktes oder durch ein Muster oder eine Schriftart. In der sorgfältigen Abwägung dieser beiden Prinzipien kann der Datenanalyst seine künstlerische Ader frei ausleben. Aber er sollte auch dabei beachten, dass der linken oberen Ecke und der Mitte des Blattes am meisten Aufmerksamkeit geschenkt wird. Letztendlich ist das Hauptthema, das zu kommunizieren, was wesentlich ist, und mit dem Rest das Bild etwas zu dekorieren, ohne den Betrachter zu überlasten. Heute im Zeitalter der großen interaktiven Data-Dashboards lässt sich sowieso eine Menge in Tooltips oder interaktiven Steuerungsmöglichkeiten verstecken. Es können sich ganze Landschaften eröffnen, wenn man nur mit der Maus über etwas drüber wedelt. Dieses Überfrachten führt uns zurück auf eine Frage, die ich schon im ersten Teil gestellt habe. Wie viel Daten ist zu viel oder zu wenig? Ist der Datensatz zu groß, um jeden einzelnen Punkt darzustellen? Muss ich deswegen nur Zusammenfassung von Grüppchen oder eine Zusammenfassung vom gesamten Datensatz darstellen? Es kann sein, dass eine Kombination aus Box- und Violinplot schon vollkommen ausreichend ist, um Informationen sowohl über die Verteilung als auch die entscheidenden Punkte, wo ist die Mitte und wo sind die beiden Quantile, zu bekommen. Und da alles in schönen, dezenten Farben gewählt wurde, ist es auch einfach ersichtlich und schön voneinander abgrenzbar und abzuwägen. Bei kleineren Datensätzen kann man schon mal die komplette Kurve oder sogar noch mehr als eine zeigen. Und ist der Datensatz noch kleiner, kann ich jeden einzelnen Punkt darstellen. Hier in Kombination mit den Verteilungskurven am oberen und rechten Rand bieten sich sogar noch wesentlich mehr Informationen auf engstem Raum, ohne dass das Bild überladen ist. Einen Blick sollte man auch auf die Größe der Gesamtpräsentation haben, also wie groß ist auch der Druck, komprimieren zu müssen. Hat man noch etwas Platz, kann man auch interessante Details zeigen. Hat man den nicht, sind grafisch angereicherte Tabellen eher das Mittel der Wahl. Eine sehr starke Möglichkeit der Datenkompression sind immer Bilder zu verwenden oder die Daten in ihren nativen Kontext zu setzen. Dieser Plot ist aus zweierlei Gründen sehr geschickt gemacht. Zum einen, weil sämtliche Informationen durch Geometriedaten kodiert sind. Nicht nur die Position an der Karte, auch die Größe der Kreise. Die Farbe dient nur zur Hervorhebung. Das andere ist, dass der geografische Kontext so informationsreich ist, aber trotzdem, weil er so uns geläufig ist, einfach zu dekodieren. Hier zuletzt möchte ich einen quasi 4D-Plot zeigen. Er zeigt die Verteilung von vier verschiedenen Größen und ihre jeweiligen Korrelationen und dazu noch die Zahlenwerte. Alles in einem Plot, was immer noch relativ gut lesbar ist und einen guten Überblick schafft, ohne irgendwelche 3D-Metaphern zu bemühen. Willkommen zurück zum dritten Teil, wo wir endlich programmieren. Plots programmieren. Das ist hier ein Perl-Workshop. Wir wollen also fertige Ergebnisse sehen. Aber ich fand es trotzdem wichtig, der Theorie mehr Raum zu geben, weil ich denke, es ist wichtiger zu wissen, was man tut. Weil letztendlich Plots ausdrucken ist keine so große Sache, wenn man eine gescheite Bibliothek hat. Und nach der wollen wir jetzt schauen. Die einzige, nach der ich nicht geschaut habe, war Plotutil. Die steht hier nur auf der Folie zur Klarstellung, dass GNUplot nicht vom GNU-Projekt ist, sondern Plotutil. GNUplot ist von zwei anderen Typen und ist auch schon sehr, sehr alt. Aber fangen wir an mit den Perl-Modulen. Also die, die nur aus Perl bestehen. Das bedeutet, auf ins CPAN, nach was Brauchbarem suchen. Eines der ersten Module, das man so findet, weil es a. eine ziemlich gute Bewertung hat und zweitens an der Wurzel eines der wichtigsten Namensräume für Plot-Module, also Chart, befindet, ist gleichnamiges Modul. Und das kann gar kein reines Pure Perl sein, weil es braucht ja noch GD, um überhaupt JPEGs oder PNGs zu erzeugen. Aber das sei ihm gegönnt. Es hat immer noch das professionelle Aussehen aus den 90ern, aus denen es stammt, und hat eine an sich ziemlich gute Dokumentation. Ich glaube, die Plots sprechen für sich. Und dass es sogar Polarplots hat. Und auf der linken Seite kombiniert es zwei verschiedene Typen, was auch nicht jede Bibliothek kann. Es beherrscht sogar eine ganze Menge von Typen an Plots. Mit 2015 ist es auch immer noch relativ frisch und eine freudige Überraschung war, es stammt vom Bundesamt für Kartografie und Geodäsie, Geodätisches Observatorium Wetzel. Es hat nur einen kleinen Nachteil, es lässt sich nicht installieren und schaltet damit leider aus. Genauso geht das Imagerplot, was auch auf GD basiert. Denn es stürzt ab, wenn man es aufrufen will. Ganz einfach, weil im Code eine Sub aufgerufen wird, die nirgendwo existiert. Ach ja, und dann braucht es auch noch einen Font, der nicht gescheit installiert wird. Aber das lässt sich ja noch per Hand beheben. Unser nächster Kandidat ist SVG-Plot. Und was ihr seht, das Ergebnis des ersten Beispiels der Dokumentation. Und hier habe ich schon zwei Sachen behoben. Weil dort war die Linie genauso lang wie die Punkte dick und die Farbe war gräuslich. Aber es fehlen Achsen oder die Box, jegliche Beschriftung. Und das ist auch unakzeptabel. SVG Graf hat Achsen, aber immer noch keine Beschriftung. Der nächste bitte. Und das ist eigentlich schade, weil es kennt eine Menge Arten von Plots. TT Graph Pi auch nicht so richtig überzeugend, weil die Platzierung der Prozentzeichen und nee, gefällt mir nicht wirklich. Auch wenn die Autoren viel von sich halten und ich die erste Zeile im Code entfernen musste, damit er überhaupt läuft. Chartplot ist das erste Modul, was brauchbar aussieht und tatsächlich funktioniert. Gut. Vier Farben ist etwas mager, aber immerhin, es funktioniert. Und es benutzt auch wieder GD. Was natürlich auch auf GD-Graph zutrifft. Es ist auch uralt, aber wird noch immer noch aktiv gepflegt. Also Pluspunkt. Die API ist ein klein wenig gewöhnungsbedürftig, aber simpel und funktioniert. Und wenn ihr einen guten Code braucht, um eure Plots auch in Dateien zu speichern, schaut in die Sample Save PL und kopiert euch dort den Code. Warum er nicht in der Bibliothek ist? Das Ergebnis sieht etwas auch nach 90er aus, aber nach etwas Mühe ist es schon ganz vorzeigbar. Ich habe lediglich das Bild vergrößert, etwas mehr Rand gegeben, jeden Graph den gleichen Marker und die Farben geändert. Dann ging es schon etwas. So sieht der Code dazu aus. Und der für die Ränder. Wenn man in einem ähnlichen Stil auch 3D-Charts haben will, dann schaut man auf dbd-chart-plot. Aber ich und 3D-Charts, meine Meinung kennt ihr ja schon. Schauen wir lieber ans andere Ende der Nahrungskette. Das Modul, was auch alt ist, aber immer noch gepflegt und vor allen Dingen sich von allen am leichtesten installieren lässt. Vielleicht mit der Ausnahme von Plotly, aber dazu kommen wir am Ende. PL-Plot hat eine lange, glorreiche Geschichte. Ist kompatibel, kennt Formate und hat auch Widget-System-Treiber für die interaktiven Geschichten. Hat eine sinnvolle Architektur. Und den einfachsten Zugang fand ich über den Treiber für PDL, also sozusagen das Bridge-Modul. Das hat von Anfang an sehr gut funktioniert, nur sind halt unter PDL Dinge etwas anders. Kern von PDL ist ein eigener Mechanismus, Daten zu speichern, was es effizienter macht als Perl selber. Und diese Datenstrukturen, also Perl Data, mit denen kann man umgehen, wie man es vielleicht von Octave kennt. Also es wird hier nicht einfach ein einzelner Wert quadriert, sondern alle Werte der Sequenz, weswegen man dann halt einen schönen Plot kriegt. Man gibt gleich die Sequenzen als Parameter ein und alles ist gut. Falls ihr euch fragt, wie kommen die Daten in die PDL-Strukturen rein, das wäre zum Beispiel ein einfacher Weg. Mit ein paar sinnigen Parametern noch und die Ausgabedatei ist fertig. Schön an PL ist auch, dass man auf einer Seite mehrere Plots unterbringen kann und die auch positionieren kann, die Ränder individuell, eigentlich jedes Subplot individuell gestalten kann und auch mehrere Plots übereinander schreiben kann, wenn man komplexe Dinge plant. Das Histogramm war relativ simpel, aber es kann auch 3D-Mesh-Graphen. Juhu! Und das Beste ist, alles, was die Perl-Programmierer vergessen haben, kann man über dieses Kommando per Low-Level-API immer noch tun. Mit dem anderen PL-Plot-Modul hatte ich leider weniger Glück. Mit dem Nicht-PDL-PL-Plot-Modul hatte ich weniger Glück. Leider auch bei GNUplot. Die Entwickler scheinen BSD zu benutzen, weil das war der einzige vollgrüne Streifen in der Tester-Matrix. Was ich im Ganzen sehr schade fand, denn ich hatte den Eindruck, dass GNUplot etwas mächtiger ist als PLplot. Denn es kann, zum Beispiel was PL nicht kann, Detailgraphen oder einen Plot aus skalierten Bildern. Aber einen habe ich noch, und zwar ggplot. ggplot ist eine neuere Bibliothek, die hat man so erst 2007 angefangen. Und auch das Perl-Modul für das Binding ist sehr aktuell. Wie man sieht, unterstützt es von sich aus schöne Farben und alle erdenklichen Arten von Plots, mit denen man auch komplexe Dinge tun kann. Es kommt aus der R-Welt, also Profis am Werk. Und so eine Installation von Chart ggplot dauert mindestens eine Kaffeepause. Das Lustige ist auch, dass es, obwohl es sich nicht nach PDL integriert, trotzdem selber die guten Teile von PDL nutzt. Aber ich empfehle gar nicht selber ggplot, sondern chartplotly. Dieses Modul ist nur ein anderes Frontend für ggplot und macht 1:1 die JavaScript-API. Das heißt, ihr könnt die JavaScript-Dokumentation für dieses Modul nutzen. Und die ist sehr, sehr gut. Für die Ausgabe von Bildgrafiken werden Kaleido benutzt, aber für die interaktiven Geschichten setzt es auf LWP User Agent. Das bedeutet, es wird auf deinem Rechner ein kleiner Webserver aufgesetzt und dann kannst du dir die Grafiken von allen Seiten anschauen, scrollen, man hat ein schönes Menü, man kann Punkte anfassen, man bekommt die Zahlenwerte, die dazu passen, man sieht Schatten, Ringe, es ist der reine Luxus. Und das Beste ist, es funktioniert einfach. Ein Kommando aus der CPAN Shell und es funktioniert einfach. Das ist fast Magie. Falls ihr euch selber mal Lust habt, die Quellen anzugucken, die ganzen Chart-Typen findet ihr unter Chart, Plotly, Trace und dann in diesem Namensraum. Der Code dokumentiert sich quasi selber. Und das meine ich direkt, weil es setzt auf Moose und hat Dokumentationsfetzen, aus denen die Dokumentation zusammengestellt wird, immer in den einzelnen Subroutinen, die an sich schon so geschrieben sind, dass sie sich selber so dokumentieren. Also ein selten schöner Code. Wenn ihr Plotly dann startet, sieht es im Browser dann ungefähr so aus. Und ein anderer schöner Nebeneffekt ist, es hat die Qualität von Vektorgrafik. Also auch sehr sauber. Und mit Hilfe Kaleido bekommt man diese schöne, saubere Optik auch in Grafikdateien hinein. Leider steht das nicht in der Dokumentation, wie das geht. Aber ich verrate es euch. Das ist wirklich, was ihr wissen müsst. Der ganze Rest steht in der Dokumentation. Und dort findet ihr auch, was ihr sucht. Es hätte wirklich keinen Sinn, wenn ich hier eine halbe oder eine ganze Stunde lang Plotnamen und meist selbsterklärende Methodennamen vorsinge. Gut, hier nochmal als Zusammenfassung. Das sind die Mathematikmodule, die ich empfohlen habe. Das sind die Links, die ich empfehle. Alles nachzulesen in den Folien, runterzuladen von lichtkind.de/Vortrag. Und falls ihr euch wundert, der Plot auf der ersten Folie, das ist meine Plot-Bibliothek, über die spreche ich am Freitag. Ansonsten danke ich euch für die Aufmerksamkeit.
Ich glaube, wir sind auch schon live. Dann an der Stelle nochmal vielen Dank für deinen Vortrag und die Einblicke, die wir in die Welt der Datenvisualisierung in Perl kriegen konnten. Es gab ein paar Fragen. Ich fange mal gleich mit der ersten an. Hier wurde gefragt im Chat, ob Datenanalyse denn eine Wissenschaft ist oder sogar eher eine Kunst. Vielleicht eine kurze Frage zum Einstieg.
Das geht schon ins Philosophische. Ich habe übrigens Kamera angemacht.
Ja.
Ich denke, es ist ein Handwerk. Es hat eine intuitive Komponente, weil der Verstand nur wenige Daten auf einmal umgehen kann. Und der echte Datenanalyst braucht einen intuitiven Einblick, um zu erkennen, was Phase ist. Und wie gesagt, das ist mit reiner Wissenschaft nicht zu tun. Das ist halt so unterbewusste Mustererkennung, läuft da viel und Erfahrungen und so weiter. Und deswegen bin ich, aber ich eben, Kunst wäre ein bisschen zu hoch gestapelt. Lassen wir es auf der Erde bei Handwerk.
Mhm. Ja, und vor allem sind ja am Ende auch die Werkzeuge wichtig, die man verwendet, ja. Also um dann diesen Überblick noch zu behalten bei großen Mengen von Daten.
Ja.
Dann hätte ich noch eine Frage bezüglich der ganzen Module, die du jetzt vorgestellt hast. Das sind ja eher einzelständige Module und benötigen wahrscheinlich noch relativ viel, ich sag mal, Klebecode, den man dazwischen noch schreiben muss, um die miteinander kompatibel zu machen. Oder
nicht die Mathematik. Das kommt noch. Die Mathematikmodule, die ich bisher vorgestellt habe, sind alle Standalone und keine bis minimale Abhängigkeiten. Das, was Abhängigkeiten hat, ist PDL, weil PDL ist ein eigenes Programmiersystem. Das ist eine Sprache innerhalb von Perl. Die haben ein eigenes Storage-System, die haben eigene Plot-Treiber, die haben eine eigene Mathematikbibliothek, die haben ein eigenes Typensystem und. Das ist eine Welt in sich. Aber es kommt noch so ein Monster, aber das ist im dritten Teil, der kommt jetzt nach der Pause.
Ach so, nee, den hatten wir jetzt eigentlich
schon. Der kommt jetzt. Nein, den hat man noch nicht.
Wir haben schon eine Pause gehabt, Herr Rath. Wir machen gleich Q&A über beide Vorträge.
Ach, ihr habt, der zweite war schon gezeigt, ja?
Ja.
Gut, na dann genau, das dicke Ding ist halt das Chart Plotly. Dann habt ihr es gesehen, ja.
Aber also jetzt zum Beispiel, wenn ich so ein Mathe-Modul habe und das mit einem Plot-Modul verbinden will, dann muss ich als der Datenanalyst oder Entwickler noch quasi den ganzen Code dazwischen schreiben, der die Daten in die jeweiligen erwarteten Datenstrukturen umwandelt, oder? Oder gibt es da
das ist
Standard quasi?
Naja, die sogenannten Datenwissenschaftler, die benutzen oftmals Dataframes. Das ist in der Perl-Welt nicht ganz so üblich. Mittlerweile haben wir ein Modul, Dataframe. Wie gesagt, PDL hat seine eigenen Datenstrukturen, aber das, was die Mathe-Module nehmen, sind doch stinknormale Listen. Und sowohl die Dataframes als auch das PDL kann in- und exportieren mit ganz normalen Perl-Listen, das ist überhaupt kein Problem. Also mehr als eine Liste verarbeiten die ja eh nicht auf einmal. Also ist ja. du musst halt nur die richtige Zeile oder Spalte aus deiner Tabelle halt rauspulen. Und das ist dann ein PDL oder ein Dataframe-Problem, dass du genau die Spalte rausziehst, die du brauchst, oder den Quersatz oder in der Matrix, was du halt brauchst. Aber dann auf der anderen Seite ist das kein Problem mehr.
Okay, vielen Dank. Wie es aussieht, gibt es erstmal keine Fragen mehr, außer jetzt in der Sekunde schreibt oder ruft noch einer, dass er eine Frage stellen möchte.
Ah.
Ansonsten nochmal eine Frage, ja, von Horst. Okay, die Frage bezieht sich auf die Zeit der Analyse, die du gebraucht hast, also um die Bibliotheken alle zu analysieren, also wie lange hast du dafür gebraucht?
Es war ein bisschen mehr als eine Woche. Es war immer mal so ein, da mal zwei Stunden, da eine Stunde. Das zog sich über. Deswegen ist auch mein Vortrag, also deswegen hat man auch den Aussetzer, weil ich habe heute erst gerendert, weil das war, manche Sachen waren sehr zeitaufwendig. Die vorletzte Folie, das war keine Übertreibung. Ich habe da 2 oder 3 Stunden gebraucht, um nur die 4 Zeilen zu holen. Weil das habe ich über mehrere Module gejagt und das habe ich als sozusagen als Patch eingesandt. Das wird in Zukunft Dokumentation werden. Das hat selbst der Maintainer sozusagen nicht gehabt in seinem, weil das war wirklich aufwendig. Und die ganzen Module jagen, das war da mal ein Stündchen, da mal anderthalb, da mal eine halbe, ja, das war aufwendig. Mhm.
Hier wurde der Kommentar gemacht, dass wir deinen Vortrag quasi just in time kompiliert haben.
Richtig, ja.
Genau. Dann war das jetzt tatsächlich die letzte Frage. Ich danke dir nochmal für den Vortrag, für die tollen Einblicke und die ganze Zeit, die du investiert hast. Und danke. Viel Spaß noch.
Wenn ich noch einen Kommentar abgeben muss, das, was da leider rausgeschnitten war, ich werde eine Version hochladen, wo das wieder drin ist und wo ich das behebe. Die Sachen habe ich alle noch da, weil das war mit die witzigste Sache, weil ich habe während der Recherche auch rausgefunden, in den 60er Jahren gab es einen Rock'n'Roll-Sänger, der hieß Paul Evans. Ich habe natürlich das eine Farbmodul, was ich verwendet habe, was von Paul Evans erste Author, und da habe ich natürlich den Schlagerstar da als Bild reingemacht. Und ich habe mich so gefreut und ausgerichtet, an der Stelle jagt es mir den Vortrag raus. Das war ein bisschen kleiner, wir müssen gucken. Oh, ne.
Okay. Dann machen wir jetzt eine 20-minütige Pause und danach mit einem Vortrag von Lee weiter.
Sehr gut. Jo. Macht's gut, danke.
Ja, danke dir auch nochmal. Ciao.